Jesus, du bist würdig, lass uns Platz nehmen und du bist würdig, von uns zu nehmen, Lob, Dank, Preis und Anbetung, alles, was wir haben, wir bringen dir, Herr Jesus, Halleluja, wir wollen dich loben und wir wollen dich preisen. Wir haben heute ein gutes Thema, ein ermutigendes Thema, halte dich an Jesus, an den rechten Mann, an dem König, an den Fürsten, an ja, dem, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, halt dich an Jesus, halt ihn fest und lass ihn nicht los. So, das ist der Grundgedanke, der mich hier heute Abend bewegt. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen wird ein gutes Thema sein zur Beruhigung. Lass dich nicht treiben. Verstehst du, ganz ruhig bleiben, gelassen sein, sich nicht aufregen, nicht nervös werden, Baldrian trinken oder Tee trinken oder irgendwas Gemütliches machen. Lass dich nicht treiben. Der Teufel will uns hetzen, nur jagen und stressen, manipulieren und ja, drängen. Mach schnell, 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 schnell. Eile ist vom Teufel. Und der Teufel reitet uns oft mit Eile, ganz schnell so zu machen. Nein, Gott hat sehr viel Zeit. Seine Mühlen mal langsam, aber trefflich fein. Halleluja. Lass dich nicht treiben. Am Sonntag wird das Thema sein, Gott kümmert sich um seine Leute. Dann am Mittwoch werden wir eine Botschaft haben, also oder eine Motivation auch wiederum. Wir sind Gottes Botschafter, wir sind Gottes Verkündiger, wir sind Gottes Diener und wir haben einen großen Auftrag für den Herrn. So, das sind die Themen, wo ich dich herzlich einlade. So, halte dich an Jesus. Lass ihn nicht los. In der Schweiz, da wurde ausgeschrieben, ein Geschäftsmann sucht einen Chauffeur, Privatchauffeur, und da wurde ausgeschrieben, also wir suchen einen Chauffeur für privat, für den Chef selber, so für seine alltäglichen Geschäfte. Und da haben sie einige beworben. Und dann gab es dieses Gespräch, dieses Vorstellungsgespräch. Dann hat der Chef, der ja chauffiert werden sollte, hat eine Vorstellung gemacht und eine Zeichnung gemacht. Also da ist der Fels, also Felswand, der Berg, dann die Straße und da ist ein Abgrund. Wie würden Sie fahren? Ach, der eine sagt, ich bin ein sehr geübter Fahrer. Wissen Sie, ich würde so weit wie möglich am Rand fahren. Dann sagt er, Dankeschön. Dann kam der Nächste und hat sich auch vorgestellt, auch wieder die Zeichnung gemacht. Also da ist die Felswand, da ist die Straße und da ist der Abgrund. Wie würden Sie fahren? Dann sagt der andere oder einer dieser Bewerber, ich würde in der Mitte fahren. Also ich möchte kein Risiko eingehen, also ich fahre in der Mitte. Und jetzt kommt der Dritte, oder mehrere und auch wieder die Zeichnung, also hier die Felswand, da die Straße und dann der Abgrund. Wie würden Sie fahren? Dann sagt er, ich würde so nah wie möglich am Felsen fahren. Und dann sagt sie, Sie sind mein Mann. Also nicht in der Mitte und nicht am Abgrund, sondern so nah wie möglich am Felsen. Und genau das ist, was Gott will, dass wir so nah wie möglich an Jesus uns halten. Es klappt nicht immer, aber es geht. Halte an das, was Gott will, was Gott sich wünscht, an seine Vorgaben, an seine Lehre, an seine Offenbarung, an seine Verheißungen. Ja, bleibe auf dem Weg und so nah wie möglich am Felsen Jesus Christus. Er ist der Anker, er ist dieser feste Grund. Noch ein paar Gedanken zuerst, bevor ich in das Thema hineingehe. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er verherrlicht nicht Menschen, er verherrlicht nicht eine Gemeinde, nicht irgendeine Institution. Nein, er verherrlicht Jesus. Und der Heilige Geist führt uns immer zu Jesus. Halleluja. Er macht uns Jesus groß, hält uns an Jesus fest und bindet uns fest und lässt uns an Jesus orientieren. Der Heilige Geist sorgt für unsere geistliche Entwicklung. Und die geistliche Entwicklung ist das Wichtigste, warum wir hier auf dieser Erde sind. Wir sind hier nicht zum Essen und Trinken und wir sind auch hier nicht zum Vergnügen, wir sind hier zu unserer Entwicklung. So, wir fangen als Baby an und dann geht es bis rauf, bis zum Opa und Oma. Ich habe diese Tage einen Bericht gehört von einem Schwimmlehrer, der ist 100 Jahre alt und gibt noch Schwimmunterricht. 100 Jahre alt, also der älteste Schwimmlehrer wahrscheinlich hier bei uns im Lande. 100 Jahre. Also er sagt, ich bleib fit, ich übe fleißig und ich schwimme für mein Leben gerne. So, unsere Entwicklung ist so wichtig. Was machen wir aus unserem Leben? So, wir leben und lernen hier nicht nur für die Erde. Also, wenn ich hier nur für die Erde und für das Dasein jetzt für den Augenblick lernen würde, wäre ich der ärmste Mensch. Dann irgendwie muss ich sowieso alles da lassen, was ich erwirtschaftet, erarbeitet habe, erkämpft habe, errungen habe. So, ich muss alles hier lassen. Wir leben hier für die Ewigkeit. Leute, das ist so wichtig für das Jenseits. Und wir sollen über uns selbst hinauswachsen. Das ist Gottes Plan und Gottes Programm für unser Leben. So dass es einmal nicht mehr dich gibt, sondern dich als Superman oder Superfrau. Und zwar in der Ewigkeit, als Engel. Und Engel, wir wollen ja keine, ich will kein Engel werden. Weißt du, wir werden größer sein und mächtiger sein als Engel. Aber jetzt sind wir hier, um das volle Mannesalter in Christus zu erreichen. Was heißt das volle Mannesalter? Das ist so 45, da wo man in den richtigen Kräften drin ist. Also mit 80, da baut man schon ab. Und mit 90 und so weiter, dann war es Mühe und Arbeit das Leben. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 48, und jetzt steige ich so ein bisschen in dieses Thema rein, also was mich bewegt, halte ich an Jesus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus hat nicht gesagt, seid so vollkommen, wie ich es bin. Oder wie der Petrus oder Paulus oder was weiß ich, einer von diesen Brüdern oder den Aposteln oder wie die Gemeinde ist. Nein, seid so vollkommen, wie euer Vater im Himmel ist. Wie mein Vater, sagt Jesus. Also er betont den Vater ganz besonders. Und um diese Vollkommenheit geht es uns, die wollen wir erreichen. Und da müssen wir uns ganz nah an diesem Felsen Jesus halten, so nah wie möglich. Nicht die Mitte, so den goldenen Mittelweg gehen, nein. Wir sollen nach seinem Lebensstil, nach seiner Art leben. Viele Menschen sagen, Jesus hat mich erlöst. Ich weiß es nicht, ich habe damals noch nicht gelebt. Von was soll ich erlöst werden? Gewiss, von der Sünde hat mein Preis, den Preis für meine Schuld und so weiter bezahlt. Aber Jesus hat uns was vorgelebt. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Und er sagt, ich gebe ein Beispiel, macht so, wie ich es gemacht habe. Bei der Fußwaschung, Johannes 13. So, er hat uns einen Lebensstil vorgelebt, ein Beispiel gegeben. Und wie macht man? Wie lebt man als ein Überwinder? Dass man sich nicht manipulieren lässt. Und Jesus sagt, selig in Johannes 13, selig seid ihr, erlöst seid ihr, wenn ihr das tut, was ich euch vorgemacht habe, vorgelebt habe oder vorgearbeitet habe. Also, der Herr Jesus zeigt uns, wie wir leben sollen und das ist, was uns erlöst. Ich kann mich selber nicht erlösen, aber wenn ich dem Beispiel Jesu folge, werde ich verwandelt mehr und mehr in sein Bild, in sein Image. Deshalb, ich lade dich ein, geh zu Jesus in dieser Glaubensschule, nicht nur Bibelschule, Glaubensschule, wo du bei ihm was lernst und bei ihm sollst du lernen. Und ich sage dir, was wir bei ihm lernen dürfen. Zuerst einmal Demut und Sanftmut. Weißt du, was das heißt? So ein schönes Streicheltierchen sollst du werden. Ein Kater, ein Häschen oder was weiß ich, ein Häschen. Sanftmut, sanft, da ist das Wort sanft nicht so stachelig wie ein Igel oder Kaktus. Wir sollen sanft werden. Er ist sanftmütig und demütig. Also wir können von Jesus Demut und Sanftmut lernen. Und wenn wir das anfangen, verstehst du, dann werden wir Gott wohlgefällig. Wenn wir Demut lernen und Sanftmut, dann können wir bei Jesus eines lernen, glauben. Er vertraut blind seinem Vater. Er schläft mittendrin im Sturm, im Schiff und er weiß, mein Vater wird nicht zulassen, dass ich untergehe. Er hat diese Glaubensgewissheit gehabt. So, dann weiter. Ja, von ihm können wir Gehorsam lernen. Er war gehorsam dem lebendigen Gott bis zum Kreuz. Und er sagt, ich muss das tun, was er mir aufgetragen hat. Und dann können wir noch eines lernen, die Liebe. Die Liebe können wir von Jesus lernen, obwohl er manchmal ein Rassist war. Verstehst du, er hat gesagt, ich bin nur gesandt zu dem Volke Israel, ich bin nicht gesandt zu den Heiden, ging auch nicht zu den Heiden. Sein Auftrag war, die Schafe Israels zu sammeln und zusammenzuholen. Aber die anderen sollen weitergehen. Und er zeigt, was Liebe ist. Er ist großzügig den Menschen, großzügig der Samariterin gegenüber, großzügig den Sündern, den Zöllnern, den armseligen Menschen. Und er sehr streng den Selbstgerechten und sagt, weh ihr Pharisäer, weh ihr Schriftgelehrten. Also du siehst, zu wem er sanftmütig und zu wem er demütig war. Jesus liebte seine Jünger bis zum Schluss. Das war auch Jesus, verstehst du? Ob er genau wusste, er wusste ganz genau, der Judas ist mein Verräter. Er wusste ganz genau. Und er wusste ganz genau, wie die Jünger, in welcher Verfassung sie waren. Oh, ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich euch noch tragen? Jesus war geduldig und er konnte diese Kleingläubigen, die Kleinkarierten, die Spießbürgerlichen tragen. Und das ist, dass auch wir in dieser Natur Jesu werden und hineinkommen. Und auch großzügig sind zu den Menschen, die nicht so perfekt sind, nicht so scheinheilig sind und einfach Zöllner, Pharisäer. Er ging auch zu den Pharisäern, aber er hat dir auch eine Lektion erteilt. Ich denke nur den Pharisäer Simon, als die Maria Magdalena seine Füße salbt. Ja, mir hast du nicht mal Wasser gegeben. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Aber diese Frau hat meine Füße gesalbt und sie tat, was sie konnte. So, seid vollkommen, also einwandfrei, fehlerlos, ideal, wie unser Vater im Himmel ist. Und er hat gelehrt, wir sollen beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt soll werden dein Name. Und Jesu Wunsch und Jesu Anliegen war, einfach dem Vater zu gefallen. Nicht dem hohen Priester, nicht den Juden, nicht der Gesellschaft damals oder dem Pilatus oder dem Herodes, nein, er wollte dem Vater gefallen. So, Jesus war vollkommen. Und was er konnte und was Gott von uns verlangt, das habe ich diese Tage auch ja wieder gesagt, das, was Gott verlangt, das können wir auch tun. Was er nicht verlangt, das können wir auch nicht und sollen auch nicht und ist auch nicht nötig. Aber das, was er von uns fordert, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Also so werden wir Jesus, halte dich an Jesus, orientiere dich an ihm. Was er konnte, das kannst du und das kann ich. Obwohl wir nicht der Sohn Gottes sind, müssen auch gar nicht sein. Wir sind Söhne und Töchter Gottes durch den Heiligen Geist. Und wenn wir in der richtigen Stellung, in der richtigen Verfassung zum himmlischen Vater sind, wir können das. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Halt dich an Jesus. Er hat seinen Namen uns gegeben, bittet in meinem Namen. Er hat sein Blut zurückgelassen. Das ist mein Blut und das ist mein Fleisch beim Abendmahl. Er hat uns seine Kraft und Stärke zurückgelassen, sein Wort. Er sandte sein Wort, er sprach diese Worte, spricht diese Worte nach, die Jesus gesprochen hat. Und du wirst verblüfft sein, die funktionieren. Das, was bei Jesus funktionierte, funktioniert auch bei uns. Also wenn Jesus etwas von uns fordert, zum Beispiel vollkommen zu sein, dann ist das möglich. Ohne, dass wir uns groß anstrengen und religiös werden und gesetzlich werden und was weiß ich, was wir sonst noch anstellen. Dann haben wir die Voraussetzungen. So, wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, dann konnte das der Mann. Denn Gott hat ihm dazu die Füße gegeben und den Willen. Er musste nur wollen. Und in dem Moment, wo der Mensch es will, schafft er es mit Gottes Hilfe. So, wenn Jesus was sagt, Petrus, wirf dein Netz dort auf die andere Seite, mittendrin im See. Und wenn Petrus das tut und gehorcht, dann wird er einen großen Fang tun. Also es geschieht immer, wenn wir gehorsam sind und das tun, was er sagt. Und nicht sagen, ja, das glaube ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das funktioniert bei mir nicht, funktioniert vielleicht bei anderen. So, wenn Jesus von uns etwas fordert, dann gibt uns Gott auch das. Also dann befähigt uns auch Gott dazu. Wenn Gott von uns etwas fordert, also so sein wie Jesus, das können wir. Wir können in sein Bild verwandelt werden. Und nicht warten, bis ein Wunder mit mir passiert. Nein, wir sollen es tun in aller Liebe. Das mag vielleicht einen oder anderen schockieren und vielleicht für den einen oder anderen als Selbsterlösung klingen. Nein, der hat uns ein Beispiel gegeben. Und jetzt muss ich anfangen, da meinen Brüdern und Schwestern die Füße zu waschen. Auch wenn sie Käsefüße sind. Und wenn sie Hühneraugen haben. Und was weiß ich, also verstümmelte Füße haben. Verstehst du? Und nicht so perfekt sind. Wir sollen die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich gegeben. Und das ist kein Kunststück. Das kann doch jeder. Da muss man nicht Theologie zuerst studieren. Man muss nur gehorchen. Das ist alles. Wer heilig und vollkommen werden will, der muss zuerst glauben, dass der Herr ist es, der es geboten hat, dass es vom Herrn kommt, dass es Gottes Wille ist. Und dann muss ich nur den Willen Gottes geschehen lassen. Dein Wille geschehe. Das ist ein Stück Evangelium. Den Willen Gottes musst du nicht tun, muss ich nicht tun. Der Wille Gottes geschieht, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe. Wenn ich auf Gott höre, dann geschieht der Wille Gottes. So, diese Veranlagung habe ich bereits. Heilig zu leben, gerecht zu leben, Gott wohlgefällig zu leben, im Willen Gottes zu leben. Die Veranlagung habe ich. Ich muss es nur wollen. So, viele Menschen nehmen das gar nicht in Angriff. Die sagen, das schaffe ich nicht, das ist aussichtslos bei mir. Nein, wir sind so verdorben und so versaut schon bereits, dass wir es nicht schaffen. Grundsätzlich, das Leben ist vollkommen. Egal was für Leben du lebst, das Baby ist vollkommen. Der Jüngling ist vollkommen. Der alte Mann ist vollkommen, auch wenn er vieles verpasst hat in seinem Leben. Das Leben ist vollkommen. Und so auch das geistliche Leben, das göttliche Leben, auch das ist vollkommen. Es ist ewig, es ist göttlich und es ist ein Geschenk Gottes. Das Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halt dich an Jesus. Er lebt. Und was ist mit dir? Es muss nur richtig gelebt werden, das Leben. Darauf kommt es an. Die Grundlage ist da. Jeder hat das Leben in sich. Du bist ja kein Stein, du bist kein Roboter. Nein, du hast das Leben, du willst und du kannst und du vollbringst und du tust. So, die Grundlage ist da zum Leben. Jetzt, was machst du? Und jeder hat 24 Stunden bekommen. Was macht er aus diesen 24 Stunden? Er kann pennen, kann träumen, kann lesen, kann sich fortbilden, kann arbeiten. Er kann alles. 24 Stunden. Das hat der Bundeskanzler so viel, der Papst, das hat jeder einzelne Straßenfeger. Jeder hat 24 Stunden. Was machst du daraus? Und wir müssen über unsere Zeit Rechenschaft ablegen. Lass uns darüber nachdenken. Ich habe die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Ich habe die ganze Zeit im Internet war ich. Oder die ganze Zeit nur gelesen. Die ganze Zeit nur das und das gemacht. So, richtig leben. Und nur so auf dieser Grundlage können wir das bleibende, ewige Leben haben. Umgang mit Jesus. Seid meine Jünger, hat der Herr gesagt. Kommt und folget mir nach. So, wer leidet, stöhnt und klagt und jammert und so weiter, mit seinem Dasein nicht zufrieden ist, der drückt aus, du, ich habe das Leben verpasst. Das Leben ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es nicht geschafft. Weißt du, der hat das ewige Leben nicht, aber wer arbeitet und kämpft und siegt und Niederlagen erlebt und steigt wieder auf und fällt wieder runter. Und hier da gibt es so viele Menschen, die sagen, das ist ja doch kein Leben mehr. Und dann flucht er über sein Leben. Wir sollen unser Leben segnen und Gott dankbar sein für unser Leben und nicht fluchen. Ach, das ist doch kein Leben hier, verstehst du? Ich vegetiere dahin. Kein Mensch vegetiert dahin, es sei denn, er lässt sich gehen. Und in dem Moment, wo wir uns gehen lassen, regiert unser Teufel. Dann kontrolliert er uns. So, viele Menschen haben das Leben nicht verstanden. Was ist das Leben wirklich? Ewiges Leben haben nur die, die sich von der Vollkommenheit bestimmen lassen. Was ist das Optimale für mich? Was ist es? Matthäus 19, Vers 17. Jesus sagt hier, nur die in das Leben eingehen, in das ewige Leben eingehen, nur die in Gott eingehen, die in Gott aufgehen, die über in Gott aufwachen und so weiter, nur die erreichen die Qualität des Lebens. Und jeder hat sein Leben in der Hand. Und wenn du dein Leben in der Hand hast, dann musst du nicht über dein Leben klagen und stöhnen und sagen, ach, das hat mir nichts gebracht. Nein, du kannst das Leben leben, Gott hat dir es zugetraut, hat es dir gegeben. Und wenn du dich vom Heiligen Geist Stück für Stück, Tag für Tag, Stunde für Stunde leiten lässt, du wirst merken, das ist das Leben. Find heraus, was will Gott von dir. So, wir kommen nicht in das gelobte Land. Noch einmal will ich betonen, verstehst du? Lebt das Leben Jesu, halte dich an Jesus. Wir kommen nicht in das gelobte Land, ohne durch die Wüste zu gehen. Israel musste durch die Wüste gehen, um von Ägypten ins gelobte Land zu kommen. Also, wir müssen alle die Wüste passieren und wir dürfen bloß nicht in der Wüste bleiben. Weißt du, wenn du sagst, ich kann es nicht, wir können gegen die Riesen nicht angehen, wir können die Probleme nicht bewältigen, dann bleibst du wie die alten Israeliten in der Wüste, gehst nochmals 38 Jahre rum im Kreis und dein Leib wird dort auch beerdigt. In das gelobte Land kommen nur die, die im Einklang mit Gott sind. Nur die, die im Einklang mit Gott sind, nur die erreichen eine andere Qualität des Lebens, die im Einklang mit Gott sind. Also den gleichen Ton, die gleiche Aussage, den gleichen Inhalt von Gott haben. Wer sich an Jesus hält, an seinem Beispiel, ich habe vorhin gesagt, das ist so wichtig. Also als ich das verstanden habe, die Erlösung ist nicht nur, ja, der den Preis bezahlt für meine Sünden und so weiter, Schuldbrief ist zerrissen. Das stimmt, das ist alles da. Aber er hat mir ein Beispiel gegeben, ein Vorbild. Jetzt kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt in diese Welt. Folgt meinem Beispiel. Und nur der Beispiel Jesu folgt, der hat das ewige Leben. Und das vollkommene Leben. Wir sollen Jesus imitieren, Jesus nachmachen, so wie er war, sein Beispiel. Und das ist, wie wir hier erlöst werden und in sein Bild verwandelt werden, mehr und mehr. Das ist diese Erneuerung des Geistes. Und wer Jesus imitiert und Jesus nachmacht und so weiter, der hat plötzlich auf einmal alles, was er braucht. Der ist zu allem fähig. Und er lebt nicht außer sich selbst, sondern er lebt in sich selbst. Das ist ein Kunststück, in sich selbst zu leben, aus sich selbst zu leben, aus sich selbst entfalten, aus sich selbst beschäftigen. Viele können nicht sich selbst beschäftigen. Die brauchen immer jemand, wo er sagt, mach das, mach das, mach das. Aber Gott will, dass du dich selbst beschäftigst. die Selbstinitiative ergreifst, im vollkommenen Leben, also dieses, dem Leben aus Gott, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist nur, praktisch, der Vater ist nur einer, verstehst? Und er kann sich mit sich selbst beschäftigen, mit seinem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit den Engeln, verstehst? Er kann mit sich selbst beschäftigen. Gott braucht keinen anderen Gott und er sagt, du sollst keine anderen Götter haben. Gott ist sich selbst genug. So wie, und so hat auch Gott uns geschaffen, dass wir uns selbst vollkommen genug sind. Du reichst dir selber aus. Du kannst also ein sehr interessantes Leben führen. Und wenn du dieses interessante Leben führst, dann wirst du plötzlich andere anstecken und infizieren. Und dass sie sagen, ja, so wie die oder wie der ist, so möchte ich auch werden. So vollkommen. Im Vollkommenen ist kein Mangel, dort ist nur die Fülle. Und wir haben in Christus die ganze Fülle, wir müssen uns jetzt nur genügen lassen. Er ist mir genug. Ich brauche nicht mehr. Jesus ist mir genug. Viele denken, ich muss noch das und ich muss noch studieren. Nein, studiere Jesus. Beschäftige mit Jesus. Wer Jesus wirklich hat, wirklich ihn verstanden hat, der fragt nicht mehr nach Himmel und Erde. Der interessiert sich nicht mehr, was machen die oder was machen jene. Die interessieren sich nicht mehr für andere Menschen, es sei denn, ihnen das Evangelium zu bringen. Wer Jesus wirklich hat, der hat das übernatürliche geistliche Leben, der hält sich daran fest und sagt, oh Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ist mir ja alles vollkommen egal. Die können mir alle gestohlen bleiben und mit dem Puckel runterrutschen und nach mir die Sinnflut. Wer Jesus wirklich hat, weißt du, der denkt nicht ständig an die materielle Welt, an die Vergänglichkeit, was verdiene ich dabei, was springt mir dabei raus. Er denkt nicht ständig, was hält mich am Leben, was fördert mich und so weiter. Der hält sich an Jesus und sagt, ich möchte noch viel mehr den entdecken. Und wenn du anfängst nachzudenken, je tiefer du in Jesus versinkst, je mehr du dich mit ihm beschäftigst, desto mehr entdeckst du. Da siehst du plötzlich Dinge, die der andere gar nicht sieht und merkt und beobachtet. So, der materialistische Mensch denkt ständig nur, ach, wie könnte ich weiterleben, wie könnte ich den Alltag bewältigen und wie könnte ich ja meinen Mangel beseitigen. Und er denkt immer im Mangel, ja Mangel, Mangel und Mangel und so weiter und nur Mangel. Wer mit Jesus wirklich lebt, der hat keinen Mangel. Der hat alles, was er braucht. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr, bitte ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Der irdisch gesinnte Mensch denkt immer nur, ich habe dies nicht, ich kann das nicht, mir fehlt jenes und das kann mir schaden, da muss ich aufpassen, das nützt mir nicht oder nützt es mir doch vielleicht. Er denkt nur an materielle Dinge. Aber wenn du den Herrn hast, dann ist alles göttlich. Wenn Jesus, weißt du, auch das Negative, es begab sich. Und aus allem wird was Gutes draus. Ohne eine Beziehung zu Gott bleiben wir immer ewige Mangelwesen. Es fehlt immer. Vorn und hinten. Das erreichen wir nicht, das schaffen wir nicht. Und wenn du mit Jesus lebst, selbst wenn du ein Versager bist, wenn du versagst, am Boden liegst, wenn du pleite bist, hast du immer noch gewonnen. Unsere Verluste sind Gewinne. Dann im Herrn, weil du eine ewige Bestimmung hast. Auch Jesus hat das Kreuz auf sich genommen, das Kreuz erduldet, starb am Kreuz und wir denken mal, furchtbar. Aber in unserem Leben ist auch das Kreuz bestimmt. Jesus sagt, nee, der nehme nicht mein Kreuz. Da steht, so viele Christen tragen ein Kreuzchen oder Kreuzele oder was weiß ich alles. Nein, er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich. Und was ist dein Kreuz? Die Schwiegermutter vielleicht. Oder was weiß ich, die Probleme, die du hast. So viele Menschen denken, das ist mein Kreuz. Nein, nimm das, was dir zu schaffen macht, was dich umbringt. Und das, was dich nicht umbringt, ist auch nicht wert, dass du dafür lebst. So, durch die Beziehung zu Jesus wird unsere menschliche Natur in eine göttliche Natur umgesetzt und umgewandelt und umgestaltet und transformiert durch das Wandeln und im Leben mit Jesus. Denn in der Bibel heißt es, derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Derselbe Geist, dieselbe Gesinnung, dieselbe Einstellung, derselbe Gedanke macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Plötzlich stehst du wie der Apostel Paulus und sagst, ich kann alles, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann essen, kann hungern, ich kann gesund sein, ich kann krank sein, ich kann frei sein, ich kann im Gefängnis sein, ich kann alles. Durch die Gnade Gottes. So, derselbe Geist durch die Erkenntnis des Sohnes Gottes, also Jesu, gelangen wir zu vollen Mannesreife, auch Frauenreife, so dass du dann das richtige Alter als Frau, Mutter oder Hume hast, das Maß der göttlichen Reife. Wir werden das Gleiche, was Jesus war. Das ist Erlösung, dass wir das werden, was Jesus war. Seine Gestalt, seine Art, sein Wesen, sein Charakter, seine Persönlichkeit. Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 13, da heißt es, wir werden nicht mehr, wenn wir mit Jesus wandeln und leben, Unmündige sein, hin und her geworfen. Wenn wir mit Jesus wandeln, da werden wir nicht umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, der Strömung und so weiter. Wir werden auch nicht manipuliert durch die Betrügerei der Menschen und durch die Verschlagenheit der Menschen damals oder durch ihre List und durch ihre Irrtümer. Wir werden dann nicht mehr getrieben. Ich weiß, an wem ich glaube. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist diese Grundeinstellung. Ich kenne doch meinen Heiland. Und dann frage ich immer, ist das von Jesus? War das Jesus? Was würde Jesus machen? Das ist diese Erkenntnis des Herrn. Jesus wird es nicht machen, mir helfen, aber ich frage, Herr, was würdest du machen? Und das gibt mir Motivation, das gibt mir Kraft, so zu werden, wie Jesus war. Viele brüsten sich in ihrer Unvollkommenheit. Ich höre manchmal Christen, ach, wir sind schwach, ich kann es nicht, ich falle immer wieder und so weiter. Der hat die Gnade Gottes noch nicht erfasst. Wenn du in Christus bist, du stehst, du bettelst nicht und so weiter. Und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, der uns dann aufrichtet. Herr, hilf mir. Es ist eine teuflische Lüge, diese Gedanken der Unvollkommenheit. Ich schaffe es nicht. Gott gibt uns Gnade. Und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber die meisten Leute verstehen nicht, was Gnade ist. Sie denken, eine billige Gnade. Ach, verstehst du, ich muss gar nichts tun. Das macht alles der Herr. Alles macht der Herr. Alles macht der Herr. Nein. Und am Anfang habe ich auch gedacht, dass es so ist. Aber dann habe ich gelernt, dass es überhaupt so gar nicht ist, sondern der Herr hilft mir, der Herr motiviert mich, der Herr zeigt mir, was ich tun soll, der Herr lehrt mich durch sein Wort und ich muss machen. Ich bekomme die Formel, ich bekomme das Werkzeug und ich muss mit diesem Werkzeug arbeiten. Du musst nur Gott gehorchen. Und die Bibel spricht von einem Muss. Verstehst du, ich muss was tun. Ich habe mich erschreckt. Verstehst du, als ich dann als junger Christ plötzlich hörte, ich muss was tun. Ich kann nicht nur alles so laufen lassen. Ich werde nicht vergessen, hier in Berlin. Ich habe einen Berliner Schock erlebt. Da bete ich in der Hochschule der Künste, in der Versammlung, mache einen Altarruf und dann kommt jemand oder einer der ersten zwei, drei Personen und fragt, was ist dein Problem? Ich habe 8 oder 7 Teufel. Mann, sind die Berliner alle so besessen. Dann der Nächste auch wieder, hat ein paar Teufel gehabt. Und so habe ich gesagt, jetzt bleibt mal hier. Ich bete zuerst mal mit den anderen Leuten und dann komme ich zurück. Und dann habe ich gefragt, was ist dein Problem? Wie heißt dein Teufel? Oder diese 7 oder 8 oder 9 Teufel oder 12 Teufel, was sie da alles hatten. Verstehst du, die Leute haben falsche Lehren mit Dämonenlehren. Verstehst du, und sind verwirrt durch falsche Botschaften und Predigten. Und habe gesagt, wie heißt dein Teufel? Ja, ich nasche, ich rauche oder ich habe Probleme mit Alkohol. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. In meiner Bibel steht, so leget ab die Untugenden. Das sind Dinge, die nichts taugen. Wir sollen das einfach ablegen. Und zieht aus den alten Menschen. Weißt du, guck mal, in der Bibel heißt es, Johannes 3, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Anders könnt ihr das Reich Gottes gar nicht sehen. Ich muss also von Neuem geboren werden. Das ist mein Auftrag, meine Sache, meine Arbeit, eine Verpflichtung. Ich muss von Neuem geboren werden. Ich muss alles machen, dass ich mich taufen lasse, dass ich Buße tue, dass ich meine Sünden bekenne. Und dann warte ich auf das Resultat Gottes, dass er mir das Zeugnis des Heiligen Geistes gibt. Oder die Predigt von Jesus und Johannes dem Täufer. Tut Buße. Glaub doch nicht, dass der liebe Gott und der Heilige Geist für dich Buße tun werden. Das ist ein Quatsch. Ich muss Buße tun. Ich muss auf die Knie gehen. Und ich muss sagen, lieber Gott, oh, ich kehre um. Ich lebe nicht mehr so wie bisher, wie der verlorene Sohn. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich muss der Heiligung nachjagen. Gott heiligt mich nicht. Werde vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Halte dich an Jesus, was er uns vorgemacht hat, was er uns gezeigt hat. Ich muss der Heiligung nachjagen und ohne welche niemand Gott sehen wird. Ich muss. Gott hilft mir nachher. Er steht mir zur Seite. Aber ich muss das wollen. Präsentieren. Ich muss A sagen und dann sagt Gott B, C, D, E, F, G, H. So. Oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich muss nach dem Reich Gottes trachten. Der Heilige Geist trachtet nicht bei mir nach dem Reich Gottes und Gott oder was weiß ich, der Pastor. Nein, ich muss das tun. Ich muss mich bemühen, ich muss mich hinsetzen, die Bibel lesen und mich fragen, was kann ich für Gott tun? Was kann ich für Gott tun? Wir müssen den alten Menschen ausziehen. Glaub doch nicht, dass der Heilige Geist dir den alten Menschen auszieht. Du musst deine alten Klamotten ablegen, deine Sünden mit der Sünde brechen und den neuen wieder anziehen. Ich muss es ziehen an. Die Waffenrüstung Gottes legt an. Verstehst du? Gott hat dir alles bereitgelegt. Das ist alles da. Aber ich muss es annehmen. Ich muss es jetzt umsetzen und praktizieren. So, Kinder Gottes, die müssen Täter des Wortes sein. Nicht nur Hörer, Täter des Wortes. Kinder Gottes zu sein bedeutet also, dass ich zu der gleichen Familie Gottes gehöre, Johannes 1, Vers 13, dass ich aus dem gleichen Geschlecht stamme. Ich bin mit Gott verwandt. Wir sind aus dem Hause des Herrn. So, und jetzt muss ich mich so wie ein Kind Gottes benehmen, wie ein Kind Gottes reden. Wir haben alle den gleichen Vater in aller Liebe. Auch wenn wir alle verschieden sind und Gott hat ganz verschiedene Kinder und Arten von Menschen und dieses Bund und ich bin so Gott dankbar, dass wir nicht bei der Heilsarmee sind und in Uniform drin stecken oder sonst was, sondern jeder ist individuell. Das ist das Schöne dabei. Aber wir haben die gleiche DNA und die gleiche Genen und wir identifizieren uns mit Jesus. Wir kommen zu der gleichen Erkenntnis. So wie Jesus, so möchte ich sein. So wie Jesus, so möchte ich werden. So wie Jesus, so möchte ich reden. So wie Jesus möchte ich dienen. So wie Jesus möchte ich mich verhalten. So wie Jesus möchte ich leben. Was es auch immer heißt. Manche Leute denken, Jesus war arm. Jesus war nicht arm. Der war ein Geschäftsmann. Der hat beim Vater Josef gearbeitet. Der hat sogar an zwei Reiher getragen, als man ihn kreuzigte und die Kleider vom Leibe gerissen hat. Da haben sie sogar gewürfelt. Denn das Kleid war so wertvoll, war aus einem Stück gewebt. Jesus war nicht arm. Aber viele Leute haben da aus dem Katholizismus eine falsche Vorstellung, denn nur die, die arm sind, die kommen in den Himmel. Nein, im Himmel wird es Arme und Reiche geben. Aber die waren nur auf Erden arm und reich, nicht im Himmel. Im Himmel werden wir alle gleich sein. Jesus ähnlich gestaltet. Das Menschenkind ist dazu bestimmt, laufen zu lernen, sprechen zu lernen, schreiben zu lernen, was weiß ich, arbeiten zu lernen, denken zu lernen. Das ist das Menschenkind bestimmt. Und genauso auch das Kind Gottes ist bestimmt, dass es auf eigene Füße steht. Es soll lernen, sich in der natürlichen Welt zurechtzufinden, ohne fremde Hilfe. Das muss das Kind hier, das Menschenkind lernen, ohne fremden Hilfe zurechtzukommen. Dass du nicht immer jemand an die Hand nimmst, führ mich bitte, ich kann nicht laufen. Nein. Du musst mündig werden, reif werden, selbstständig deine Aufgaben erledigen. Das muss der Mensch hier auf dieser Erde. Auch geistlich geht's nicht anders. Ich will euch hier sagen, halt dich an Jesus. Schau auf zu ihm, so wie er war. Lies die Evangelien. Und erst wenn der Mensch das alles kann, dann hat er das Ziel seiner Geburt erreicht. Und dann kann er über sich selbst hinauswachsen. Wenn er auf eigene Füße stehen kann. Wenn er aber lieber Vater sagen kann, wenn er Gott wohlgefällig lebt. Verstehst du? Und ein normales, gesundes Kind, und die meisten Christen sind nicht gesund. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Wenn ich so die Christen beobachte in den letzten 50 Jahren in meinem Dienst und hin und her im Land auf, Land ab, die sind nicht gesund. Die sind hilflos. Kannst du für mich beten? Nein, du sollst so weit kommen, dass du selber telefonieren kannst mit Gott und selbst mit Gott kommunizierst. Selbst mit Gott was unternimmst. Kinder sind stolz. Weißt du, ich denke nur an unsere Kinder. Schau, Mutti, schau, Vati, was ich jetzt kann. Ich kann schon stehen. Ist das nicht großartig? Schau, was ich alles kann. Ich werde nicht vergessen, als ich dann die ersten Buchstaben in der Schule, in der ersten Klasse geschrieben habe. Schaut, was ich kann. Ich kann schon lesen und schreiben. Viele identifizieren sich mit dem, was sie nicht können. Das ist Blödsinn. Leute, lass uns vergessen. Lass uns nicht auf das schauen, was wir nicht können, sondern schau auf das, was du kannst, durch die Gnade Gottes. Was natürlich ist. Und nicht, was wir nicht können und nicht haben. Schau, was du hast. Und gebrauche das, was du hast. Deine zwei Hände, deine Zunge, dein Mundwerk, deine Ohren, deine Augen, deine Sinne, der Wahrnehmung. Und am Ende, weißt du, so viele Menschen gebrauchen das nicht. Da fühlen sie sich als Versager, total unfähig. Sie fühlen sich schlecht. Ich habe mein Leben nicht gelebt. Und wie viel ungelebtem Leben gibt es in deinem Leben? Denk darüber nach. Wie viele Jahre, Wochen, Monate, Stunden? Viele Christen glauben, Gott eine besondere Ehre zu machen. Und jetzt hör zu, fall nicht in Ohnmacht. Viele Christen glauben wirklich buchstäblich, Gott eine Ehre zu machen, wenn die sich schwach fühlen. Ach, ich kann es nicht mehr, lieber Gott, siehst du das nicht, merkst du es nicht? Weißt du, die denken, da freut sich der Himmel. Stell dir mal vor, dein Kind kommt zu dir und sagt, Papa, ich bin ganz schwach, ich kann gar nichts mehr. Dann kriegst du einen Watschen und dann wachst du auf. Aber das ist, was viele Christen machen. Die denken, sie gefallen Gott, wenn sie sich elend fühlen, wenn sie als armselige Verlierer, als Versager nach Hause kommen. Papa, ich kann es nicht mehr. Oder arme Sünder. Weißt du, wir sind begnadigt, wir haben die Liebe Gottes erlebt. Wir sind Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Wir sollen wie Könige auftreten und nicht wie Waschlappen. Entschuldigung, ich sage das jetzt in voller Freiheit. Man gibt Gott die Ehre. Weißt du, für das alles, was er tut und getan hat, und er hat mich gerettet, er hat mich geheilt, er hat mich wieder aufgerichtet, er hat mir Kraft gegeben, er stand hinter mir, er hat meinen Rücken gedeckt. Weißt du, wir sollen Gott verkörpern und nicht den Teufel und nicht den Versager, was auch immer ist. Hat Jesus sich so elend verhalten? Ich kann nicht mehr. Oh Vater, wenn du das wüsstest. Nein. Er war stark. Der Herr Jesus war ein ganz starker Mann. Diese 40 Schläge oder 39 Schläge, die er bekommt bei der Auspeitschung und dann die Dornenkrone, dieser ganze Hohn und Spott, was der Mann alles ertragen hat. Wahre Christen sind starke Leute. Denk, was Paulus alles ertragen hat. Gefängnis und wilden Tieren vorgeworfen zu werden, Schiffbruch erlitten, in der Arena gekämpft zu haben. Waschlappen schaffen das nicht. In aller Liebe. Christen sind starke Kerle. Mannsbilder. Das ist, werdet zum vollen Mannesalter in Christus. Also ich lese nirgendwo, dass die Apostel oder Paulus oder Jesus gewinselt hätten. Oh Herr, bitte, bitte, hilf mir, ich sterbe bald. Nein. Am Kreuz denkt Jesus gar nicht an sich. Denkt an Mutter Maria. Denkt an die Verlorenen. Denkt an den Schächer. Denkt er gar nicht an sich. Erst im letzten Moment, als er seinen Geist aushaucht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Halt dich am Vorbild Jesus Christus. Nicht an irgendwelche fromme Brüderchen und Schwesterchen, die nichts taugen und nichts können, nichts zustande gebracht haben. Weißt du, wir sollen an Männer und Frauen halten wie Paulus, wie Petrus. Männer, die durch dick und dünn gegangen sind. Frauen, die durch dick und dünn gegangen sind. Da gibt es so viele Beispiele. Da geht eine Frau ins Gefängnis, lässt sich da ins Gefängnis einschließen und wird zum Engel der Gefangenen. Nur als Beispiel, Mathilde Vrede. Paulus sagt, und guck mal, Paulus sieht sein Leben total anders. Nun ist nichts mehr Verdammnis an denen, die in Jesus Christus sind. Gewiss, am Anfang deiner Bekehrung, dein Werdegang, da fühlst du dich elend. Da bist du in Römer 7. Ich, elender Mensch, wer wird mich von den Todesbanden erlösen? Und dann Römer 7 und Römer 8, voll Heiligen Geistes. Und nun ist nichts mehr Verdammnis an denen, die in Jesus Christus sind. Halleluja. So bist, weißt du, ohne der Gnade Gottes, ohne der Erlösung bist du ein armseliger Sünder. Ich, elender Mensch, ich, elender Mensch, ich, elender Mensch. Und immer wieder so dieses Jammern. Du hast keine Gnade, keine Gunst bei Gott. Aber wenn du mal die Gnade erlebt hast, oh Halleluja, ich bin errettet. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ein Kind, was noch nicht das ist, noch was das Menschsein nicht ausmacht, kann nicht jubeln und jauchzen. Der ist beim Lernen, beim Experimentieren. Und noch etwas. Ein Kind braucht Erwachsene. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Kindergartentante wird der Mensch kein wirklicher Mensch. Er braucht die anderen. So ein Baby braucht es. Auch so ein Babychrist braucht andere Menschen. Ohne die Hilfe der anderen, der fortgeschrittenen Christen, der reifen Christen, wird er nie zu vollem Mannesalter kommen. Aber die meisten suchen sich Schwächlinge aus, Feiglinge aus, Weichlinge aus. Du brauchst Leute, die stärk sind, von denen du dich eine Scheibe abschneiden kannst, an denen du dich orientieren kannst. Also ich in meinem Christenleben, als ich Christ wurde, ich wollte nur die Starken, ich wollte nur echte Christen sehen. Manchmal haben sie Theater gespielt, ich kann alles, aber dann kamen die großen Probleme irgendwo, dann habe ich gesehen, dass sie doch nicht vieles können und nicht schaffen. Aber wenn du vollkommen werden willst, du brauchst reife Christen, bewährte Christen. Und ich habe manchmal, weißt du was, wo ich die reifen, bewährten Christen gesehen habe? Bei manche Omi, bei manche Opa, verstehst du? Die Gott treu waren, durchgehalten haben, Krisen bestanden haben, sich bewährt haben. Christen mit Lebenserfahrung, nicht nur fromme Theoretiker, die erzählen das Blaue vom Himmel. Nein, das sind Schriftgelehrte. Echte Christen, die sind gestandene Leute, die sich bewährt haben. Durch unreife Christen wirst du niemals reifen. Aber durch Reife. Find mal reife Christen. Die musst du mit der Lupe suchen. Reife Christen. Wer ist ein reifer Christ überhaupt? Gut, dass du fragst. Was ich heute sehe, ist überall nur Unmündigkeit, nur Baby-Christentum, die immer nur geschaukelt werden. So wie hier in Berlin in einer Sonntagsschulmitarbeiterkonferenz. Da gibt es eine Weissagung. Da weissagt die Schwester, bringt eine Botschaft, ich sehe hier, die ganze Kirche ist voller Kinder wegen. Halleluja, Halleluja. Dann sagt sie, nein, nein, Geschwister, ich sehe noch was. Da sind in diesen Kinderwegen sind lauter Erwachsene drin. Füße hängen raus, Hände hängen raus. Das sind alles Erwachsene. Und die wollen immer nur geschaukelt werden, genuckelt werden und was weiß ich. Das ist unreifes Christentum. Wo sind die heute, die reifen Christen? Die einfach die Zusammenhänge durchschauen, durchblicken und sagen, nee, komm, das war bei mir auch schon so. Verstehst du, ich habe es genauso angefangen. Ich habe auch gedacht, ich schaffe alles und ich habe gemerkt, ohne seine Hilfe komme ich gar nicht durch. Ich brauche ihn, ich muss ihn haben. Und dann merkst du plötzlich, also es gibt so viele Schwärmer und Phantasten, aber die wissen nicht, was das Leben mit Gott ist. Das Leben mit Gott ist, durch dick und dünn zu gehen, durch die Wüste, durch die Schwierigkeiten, durch das Rote Meer, durch den Jordan. Viele meinen, sie wären rechtgläubig und betrügen sich selbst. Weißt du, ein ehrlicher Christ erzählt von seinen Siegen und von seinen Niederlagen. Das ist, wie du einen reifen Christen erkennst. Wenn der immer nur von Sieg spricht, nur immer von Herrlichkeit spricht, immer nur von Triumph spricht, weißt du, das ist ein Lügner. Aber ein Mensch, wo sagt du, ich habe auch Zweifel, ich habe auch Probleme, ich habe auch so viele Fragen an den lieben Gott. Ich habe auch so viele unbeantwortete Gebete. Und ich konnte mein Ideal auch noch nicht verwirklichen. Du, das ist ein Echter, der das die Wahrheit bekennt. Ich habe es nicht geschafft. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Zu viele Christen behaupten, jetzt habe ich es erfasst. Ich habe Jesus, ich habe den Heiligen Geist, ich habe Gaben. Vergiss es. Was, wenn das drauf ankommt, hast du überhaupt nichts. Hast du nur eine Luftblase gehabt oder eine Seifenblase war das? Also, was ist reifes Christentum? Mach dir nichts vor. Reifes Christentum ist, durch dick und dünn mit dem Heiland zu gehen. In der Wüste beim Herrn Jesus zu sein. Viele sagen, und in der Offenbarung sagt der Herr, von einer schönen Gemeinde, einer biblischen Urgemeinde, du sagst, ich bin gar satt, gar reich, ich habe alles, was ich brauche, und du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß jämmerlich und elend. Der Heilige Geist sagt dann dieser Gemeinde, kauft Augensalbe, dass ihr recht sehen könnt. Verstehst? Dass ihr euch nichts vormacht, da so Fata Morgana. Und dann liest Offenbarung Kapitel 3, Vers 18, ich rate dir, dass du Gold kaufst von mir, nicht woanders da, bei irgendeinem Juwelier. Da halt es bei mir ein bisschen. Kannst du ein bisschen Hall rausmachen? So, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du was anzuziehen hast und die Schande deiner Blöße nicht an dir offenbar werde. Und Augensalbe, dass deine Augen gesalbt werden, damit du sehen mögest. So die Dinge, wie Gott sie sieht. Nicht wie die Gemeinde, die Kirche, die Organisation, das ist, sondern wie Gott es sieht. Ohne der Augensalbe soll ich dir sagen, was du siehst, alles doppelt und dreifach. Ja, verschoben, verzerrt, verschwommen im Nebel. Halt dich an Jesus. Er ist das Urbild Gottes. Er ist der Urheber des Lebens. Halt dich an Jesus. Und er geht voran und du darfst in seine Spuren folgen, so sein wie Jesus, in seine Fußspuren. Und wenn du ihm direkt auf die Ferse nachfolgst, wirst du nicht in die Irre gehen und auch nichts falsch machen. Einfach hinter dem Herrn Jesus hertippeln. So sein wie Jesus, wie er war. Du musst jetzt nicht nach Palästina fahren und nach Israel. Und nein, in den Evangelien werden Schritt für Schritt uns gezeigt, wie Jesus wirklich war. Und wenn du dich da vertiefst und anfängst zu graben und zu buddeln, du wirst eine Perle finden, einen Schatz finden. Jesus sagt, ich will dir alles zeigen, ich will dich lehren. Wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, sagt er zu der Samariterin, würdest du ihn bitten um Wasser, Wasser, das bleibt. Ja, sie dachte, sie muss nicht mehr zum Wasserschöpfen kommen, aber diese Frau hatte keine Ahnung, um was es geht. Ewiges, bleibendes Wasser. Und er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, fang an, die Schrift zu lesen. Fang an, die Bibel zu studieren. Lies nicht jeden Krimi und alles Mögliche, verstehst du? Nein, lies die Bibel, wie die Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe, aus dem heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ich sagen will, bleibe in der Nachfolge Jesu. In seine Schule, in seine Jüngerschaft, in seinem Dienst. Bleibe einfach bei ihm. Fang an, Jesus zu dienen. Und erwarte nicht, dass du alles gleich sofort verstehst. Wie war es bei dir in der Schule? Du musstest 8 Jahre zur Schule gehen, bis du überhaupt mal weitermachen konntest. Verstehst du? Bis du studieren konntest oder sonst was. Das ging nicht so schnell. Wir verstehen so vieles nicht gleich. Wir können nicht sofort mit ein paar Lektionen einmal die Bibel gelesen zu haben und jetzt habe ich alles verstanden. Ich versuche jedes Jahr mal einmal die Bibel durchzulesen und ich weiß nicht, wie viel und wie oft ich schon die Bibel durchgelesen habe. Und jedes Mal erwischt es mich, dass ich lese und denke, das hast du noch nie gelesen. Mir geht wieder was Neues auf. Manchmal kommen wir davor und kommen wir danach. Plötzlich habe ich eine ganz neue Erkenntnis. Habe ich gedacht, Mensch, warum? Jetzt habe ich sogar über die bestimmte Bibelstelle gepredigt schon x-mal und ich empfinde nochmal was. Ich denke nur die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Geschichte geht mir so nach. Ich habe hier in Norddeutschland einmal in Kiel 3 Wochen lang nichts anderes, keine andere Geschichte, keinen anderen Einstieg gehabt, kein anderes Thema als der verlorene Sohn. Dass Leute kamen und sagten, Pastor, haben Sie nicht ein anderes Bibelwort? Aber in diesem verlorenen Sohn, in diesem Bild, hat so viel Stoff drin gesteckt, dass ich bis heute noch nicht fertig bin. So, wir können da anfangen zu suchen in dieser Geschichte. Der verlorene Sohn, das bist du, das bin ich, der nach Hause kommt. Und dann der andere Bruder, wer das auch immer ist. Wenn du alles gleich verstehen würdest, bräuchtest du keinen Glauben und keine Salbung und keine Geistesleitung. Und es ist so wichtig, dass Jesus weiß, wo es lang geht. Du musst nicht alles wissen, aber er weiß es, wo es lang geht, worauf es ankommt, was dir wichtig ist. Und ihr werdet inne werden, ob die Sache von mir ist oder nicht. Wenn du mal anfängst, vertraue Jesus deine Reise, übergib ihm das Steuer. Und dann wirst du erfahren, wann, wie, wo, was, wie, warum, weshalb. Und ich sag dir, wenn du Jesus kennst, du wirst angegriffen vom Teufel. Der Teufel greift dich an, aber wenn du Jesus in dir hast, diese Idee, dieses Ideal, das du verwirklichen möchtest, dann bist du unangreifbar für den Feind, denn du willst ja nicht dich selbst ausleben, du willst ja Jesus ausleben. Und dann reagierst du auch ganz anders auf die negativen Dinge des Lebens. Du kannst ihm alles sagen. Weißt du, Herr, ich habe von vielen keine Ahnung. Aber du weißt meinen Lebensplan. Du weißt, was mit mir los ist, was mit mir werden sollte, wozu ich fähig bin und wozu ich nicht fähig bin. Du kennst mich durch und durch. Du warst ja dabei, als ich entstanden bin. Als die Welt geschaffen wurde. Als die Grundfeste und die Fundamente dieser Erde festgelegt worden sind. Heiland, du weißt alles. Und deshalb, ich vertraue dir. Halt dich an Jesus. Halt dich an Jesus. Es reicht, wenn er es weiß. Also, wenn du mit dem Bus irgendwo hinfährst, du willst das Ziel haben und so weiter, aber wie das alles so geht, du steigst im Bus und der Schaffner oder Chauffeur, der weiß es, wo es lang geht. Du musst es nicht alles wissen. Jede Kurve, jede Ecke, jeden Winkel. Er kennt deinen Weg. Er ist der Hirte. Er ist der Führer. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Vertraue ihm. Und du wirst nicht fehlgehen. Halt dich an ihm. Und eines Tages wirst du dann nachher alles erzählen. Der hat mich recht geführt, der hat mich gut geführt, der hat mich wunderbar geführt. Du wirst eines Tages verstehen, warum die Leiden da waren. Vielleicht hast du für Leiden keine Erklärung. Und wir Menschen hier in unserer westlichen Hemisphäre, wir haben Probleme mit Leiden. Da ist der Doktor da, da ist sofort das Krankenhaus da um die Ecke, gleich 5 Krankenhäuser in deiner Nähe und was weiß ich. Aber Leiden, durch Leiden entsteht etwas, was wir sonst nie lernen und nie begreifen werden. Und dann werden wir verstehen, das war das Beste. Das war das Allerbeste für mich. Klingt paradox. Wer glaubt und Jesus nachfolgt, der lebt so automatisch. Ich vertraue dem Herrn. Er wird es wohl machen. Verstehst du? Ist verrückt. Der lebt und lebt das Ideal aus. Und für den ist alles, was passiert. Und jetzt komme ich auch noch zu ein paar Stichworten. Alles, was passiert, es ist Gottes Wille. Der Herr hat es zugelassen. Der Herr hat es gewollt. Dein Wille geschehe. Alles, was widerfährt. Ich habe aufgehört zu hadern und zu sagen, Gott, warum hast du es mich, gerade auf mich abgesehen? Verstehst du? Da gibt es so viele andere Leute. Aber nein, Gott will mit mir etwas machen, aus mir was machen, aus meiner Persönlichkeit was machen, aus meinem Wesen, aus meiner Art was machen. Und dann, als ich sage, Herr, dein Wille geschehe, dann ist bei mir alles so selbstverständlich. Ich nehme es mit links, lasse ich es. Und wenn ich es nicht verstehe, lasse ich es liegen, mache mir keine großen Gedanken. Er weiß, Gott will es so. Der Gläubige weiß, Gott will es so. Und so soll es auch sein. Und dann macht der Gläubige kein Theater. Gott, wieso, weshalb, warum? Und dann kommt die Sünde, wenn du anfängst zu rebellieren. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Warum sind wir hier in der Wüste? Warum ist das Wasser alle? Warum ist kein Brot mehr da? Ja, und warum sind die Schlangen hier? Grundsätzlich, Gott hat für seine Kinder einen vollkommenen Plan. Grundsätzlich. Und das hat er mit Jesus gehabt. Jesus hat gewusst, ich bin des Vaters Wille, dein Wille geschehe. Er überlässt niemand anders seine Lebensgeschichte. Er weiß, der Vater hat's geplant, der Vater macht's recht, der Vater, er wird alles wohltun. Gott hat die Aposteln individuell eingesetzt, jeder anders. Du kannst nicht sagen, ich möchte so wie Petrus sein, oder wie Paulus, oder wie Johannes. Jeder wurde anders gebraucht. Der eine ist 100 Jahre alt geworden und der andere ist nur 3 Jahre nach der Schulung und Dienst, dieser Jakobus wurde enthauptet. Du fragst ja, wieso, warum? Der eine hat ein langes Leben, der andere ein kurzes Leben. Der andere hat viel geleistet, der andere wenig geleistet. Aber sie alle haben Gott gedient. Die einen kamen um die Morgenstunde, also ganz früh haben sie mit dem Dienst beim Herrn angefangen, der andere um die Mittagszeit und der andere kurz vor dem Feierabend. Das erzählt Jesus in einer Geschichte. Römer 8 nochmals ganz kurz. Was wollen wir hierzu sagen? Ich finde voll diese, ganz toll diese Formulierung. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Halt dich an Jesus. Und er macht alles richtig. Und wenn du ihn liest, das ist dein Lehrbuch. Jesus ist dein Lehrbuch. Deine Lektionen, die du durchnimmst. Er lässt den Plan Gottes für unser Leben sehen, für das Leben eines Menschen überhaupt grundsätzlich. Was ist der Wille Gottes für einen Menschen? Dass er geboren wird, dass er Gott dient, so gut er kann, und dass er dann am Kreuz stirbt, aber dass er dann aufersteht zu einem neuen Leben und dass er in den Himmel geht. Weißt du, Gott zieht den Plan, seinen Plan mit uns durch, ob wir glauben oder nicht, mit jedem Einzelnen. Gott zieht seinen Plan durch, in aller Liebe. Er hat seine Leute auserwählt, egal wie die Apostel auch waren. Er härtet sie ab, macht sie weich und zart und macht sie standfest, unerschütterlich, gibt ihnen ein gehorsames Herz, ein fleischernes Herz, einen neuen gewissen Geist. Das macht alles er. Du musst es nur erlauben, nur zulassen. Ich denke nur an Jona. Wir haben diese Tage von Jona gehabt. Du planst. Und doch Gott lenkt alles andere. Du planst, ich hau ab nach Tarsis. Ich will meine Ruhe haben. Jona war ein Prophet Gottes, ein Knecht des Herrn, er diente dem Herrn, er war erfolgreich in Israel. Und Gott sagt jetzt, du sollst noch erfolgreicher sein. Kein Prediger das erreicht, was Jona einmal erreicht hat. Der predigt nur 3 Tage. Und ganze Stadt, einschließlich des Königs, der König und die ganzen Viecher gehen auf die Knie oder tun Buße. Du planst und Gott macht es. Er gibt dir die Idee, die Wünsche, die Vision. Er macht es alles. Du musst nur fehlen, offen sein. Er gibt dir einen Traum. Er gibt dir die Liebe, die Begeisterung dazu. Den Willen und die Kraft, das auszuführen. Das macht er alles. Und wozu du keinen Wunsch und keinen Willen hast, keine 10 Pferde bringen dich wohin. Glaub mir das. Da kann man pushen und kann man dich ziehen und schleppen. Das schafft man nicht. Aber wenn du vom Herrn den Wunsch hast in der Seele, ich will Gott dir dienen. Doch nicht nur das. Gott gibt uns auch die Gunst, die offenen Türe, dass wir da hindurchgehen können und dass wir es schaffen. All das kommt von ihm. Gott führt dich schon mit den richtigen Leuten zusammen. Und er führt mit Leuten zusammen, die dich anekeln, an denen du aneckst, damit du in eine andere Richtung kommst und das andere, was anderes machst. Beim Jona war das so. Werft mich raus. Ach, das hat keinen Wert. Und dann heißt es, und Gott verschaffte einen Fisch. Und Gott verschaffte einen Rizinus. Und Gott verschaffte den Südwind. Gott ist es, der das macht. Jona kapierst du nicht. Alles, was Jona zu seiner Führung brauchte, das alles verschaffte der Herr. So auch alles, was du brauchst für deine Entwicklung, verschafft der Herr. Gott ist es, der die Leute verschafft, dich hobelt, feilt und schleift und bohrt und unterdrückt und was weiß ich, was er alles noch macht, fördert und dämpft, dich ermutigt. Gott ist es, der das macht. Du musst nur hier sein als die Figur, die hin und her, wie dir eine Schachfigur hin und her geschoben wird. Lernet von mir, sagt Jesus. Lernet von mir. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Das war Jesus. Lernet von mir. Er hat sich nicht groß nach den Gesetzen gerichtet. Eigentlich heißt es in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber Jesus hat dem Vater nicht gehorcht und der Mutter nicht gehorcht. Er blieb im Tempel und er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als dem Vater und der Mutter. So, ein paar Gedanken noch. Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich mich besser an Jesus halten? In der Bibel heißt es beim Petrus, im Petrusbrief, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Denn er sorgt für dich und für euch. Das ist Jesus. Und er macht es schon richtig. Vertraue Gott. Deine Sorgen, ich meine, du musst planen. Du musst nachdenken. Was sehen wir heute? Kartoffeln oder Rüben oder Kraut oder Mais oder Kohl? Du musst planen. Aber deine Sorgen, wird es aufgehen, wird es funktionieren, wird es klappen? Du musst es Gott überlassen. Gott verschafft die Leute, die dich salben und segnen. Gott verschafft es. Jetzt geh in der Stadt und bleibe. So wie Paulus in Damaskus. Er war blind, machte die Augen zu und schlief. Und plötzlich kommt der Ananias. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir erschienen. Und hat mir gesagt, du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Hörst du? Du brauchst Leute, die von Gott beauftragt sind und zu dir kommen und dir die Hände auflegen, wie Paulus und Ananias. Gott verschafft die Leute. Und jetzt, Gott verschafft auch andere Leute, nicht nur Ananias und so weiter, die dir die Hände auflegen, dich mit Öl salben und dich eincremen und einbalsamieren. Nee, er verschafft auch Leute, die dich verfolgen. Er verschafft Leute, die dich beneiden. Er verschafft Leute, die dir Schwierigkeiten machen. Er verschafft die Leute, die dir knallhart die Wahrheit auf dem Kopf sagen. So nicht, mein Lieber. Er verschafft die Leute, die dich korrigieren. Er verschafft die Leute, die dir so Rippenstöße geben und Anstöße geben. Das alles macht auch der liebe Gott. Derselbe Gott. Gott verschafft die Leute für dich, die dich inspirieren. Das ist wunderbar natürlich. Solche Leute brauche ich, die mich ermutigen und mich unterstützen. Aber er verschafft auch Leute, die mir auf die Nerven gehen. Halleluja. Preis dem Herrn. Verstehst du? Kann man, weißt du, wir sind begeistert für das Positive, aber wir sollten genauso für das andere begeistert sein. Aber diese Leute, die bringen dich ins Gebet, dass du sagst, du, ich schalte ab hier rein und da raus. Gott verschafft die Leute, die dich testen, dich demütigen, dich bedrängen, dich ärgern. Alles macht der liebe Gott. Wenn du anfängst zu leben, richtig, Herr, ich übergebe dir mein Leben. Pass auf, was dann kommt. Schnall dich an. Und kauf dir eine Winterjacke. Und eine Kapuze. Und einen Sturzhelm. Verstehst du? Und Stiefeln. und gute Unterwäsche, was da alles noch kommt. Da musst du viel aushalten. Die werden dich herausfordern. Die werden dich piesacken. Gott sorgt dafür. Jetzt pass auf, jetzt noch positiv, dass du die richtigen Partner findest, richtige Menschen, das richtige Gegenüber. Aber du findest auch Leute, die dich schleifen. Und zwar mit Raspeln, nicht nur mit feinen Pfeile. Nein, mit Raspeln, die dich ja hochpushen, die etwas beweisen und sagen, nee, mein Freund, so nicht. Und dich in Grenzen weisen, die dich nacheifern, die dich provozieren. Plötzlich hast du Konkurrenz. Ja, der macht alles nach. Hier in Berlin, als wir nach Berlin kamen, wir sind oft draußen gesessen und mal ein bisschen was getrunken oder ja, da, es war hochinteressant. Da war einer, der so Künstler, aber ja, das, wenn Leute so liefen, so Pärchen und so weiter, hat er ist mit ihnen mitgelaufen und sich genauso verhalten, wie die Leute sich verhalten haben. Vielleicht habe ich diesen Mann auch nochmal gesehen. Das war lustig. Plötzlich sind die Leute irre geworden. Die haben Streit angefangen, weil der genauso nachgemacht hat, wie die dann reagiert haben, gehandelt haben, wie die den Schritt, dann sind sie stehen geblieben, ist er auch stehen geblieben, dann ist er weitergelaufen, dann wieder geguckt in diese Richtung, hat er auch in diese Richtung geguckt, die sind irre geworden. Und du wirst irre, wenn du Leute in deiner Umgebung hast, die dir nachmachen. Probier mal, teste mal, lass mal drauf ankommen. Verstehst du? Du wirst irre. Ja, da machen wir alles nach. Der äfft mich nach. Der kopiert mich. Mir ist doch vollkommen egal. Leb dein Leben. Leb dein Leben. Und streite nicht. Und schön war es nicht mal, weißt du, da hat einer sogar Streit gekriegt und den verprügelt. Aber dann, andere haben gelacht und geschmunzelt und ihm Geld sogar gegeben. Ist nur Spaß. Verstehst du? Lass dich nicht aufhalten durch irgendetwas, durch Provokationen. Weißt du? Gott weiß, wer mit dir umgehen soll und was er kann mit dir und was er sich leisten kann und was nicht. Denk dran. Ich denke an Moses. Moses wird berufen und weißt du, zuerst, ja Herr, ich bin da, ich gehe mit dir durch dick und dünn, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und so weiter. Plötzlich passiert was und Gott sagt, Moses, geh zum Pharao und befreie mein Volk. Dann plötzlich steht der Moses da, ich kann nicht sprechen. Plötzlich verschlägst du ihm die Sprache. Beginnt es zu stottern. Und weißt du, was Gott sagt? Mach dir keine Sorgen. Dein Bruder Aaron, der kommt schon dir entgegen. Du sollst sein Gott sein und er wird dein Prophet sein. Und er schickt immer den, der dich ergänzt. Und das ist der perfekte Plan. Du musst nicht allein in der Luft rumhängen. Gott sorgt für deine Ergänzung. Das ist Jesus, wer uns entwickelt. Gott denkt an alles. Er übersieht alles, überspringt alles. Und er lässt nichts aus. Das ist genau, der Aaron kommt schon dir entgegen, als wenn er schon wüsste. Alles vorbereitet. Für Gott sind die Details in unserem Leben sehr, 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 sehr wichtig. Wenn Gott plant, dann verfolgt er konsequent sein Ziel. Es gibt keine Zufälle. Zufall ist für mich nur ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Gott arbeitet niemals ziel- und planlos. Er hat immer einen Plan. Nichts ist unnötig. Bei ihm haben Erfolge und Misserfolge einen Zweck. In aller Liebe. Erfolge, Halleluja. Misserfolge, Lob und Dank haben einen Zweck. Auch die Nebensächlichkeiten sind bei ihm wichtig. Weißt du, denk nur an deinen Organismus. Wenn ich so meinen Körper anschaue, früher habe ich als Bub, wir haben so ein Arztbuch gehabt, wo man aufklappen kann und da konnte man sehen, bis zum Herzen, was weiß ich, konnte das alles sehen, das war hochinteressant. Aber wie wunderbar hat Gott den Menschen geschaffen, bis ins Detail, alles geplant, jedes Glied ist für den anderen da, Ergänzung ist auf Ergänzung angelegt und ergänzt sich. Wie soll nur den Willen erkennen? Gott hat an alles gedacht. Unsere Ahnungslosigkeit ist Schuld für unsere Misserfolge. Wir denken, Herr, warum? Weshalb? Und wir experimentieren rum. In Epheser 5, Vers 17, darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was sei der Wille des Herrn. Gott will verstanden werden. Versteht. Werd nicht unverständig, dumm und doof. Seid verständig, was der vernünftige Wille Gottes ist. Gott will verstanden werden. Er will uns ein verständiges Herz geben. Er will uns den Heiligen Geist geben. Und im Wort Gottes, in der Bibel, ist uns der Wille Gottes offenbart. Wenn du wissen möchtest, was Gott will, dann geh nicht ins Kino. Geh in die Versammlung oder lies die Bibel. Wer die Bibel nicht kennt, hat Augustinus einmal gesagt, der kennt Gott nicht. Wer die Bibel nicht kennt, der kennt Gott nicht, der versteht Gott nicht. Jesus lebt im Zeitplan Gottes, lernt von ihm. Sei so wie Jesus, halte dich an Jesus. Und weißt du, was der Herr Jesus so einen frommen Spruch gehabt hat? Auf das erfüllt würde, was durch den Propheten so und so und so gesagt ist. Immer wieder nur, auf das erfüllt würde, was der Prophet so und so gesagt hat. Auf das erfüllt würde, das und das, was der Prophet so und so gesagt hat. Jesus hat nichts anderes getan, als die Schrift erfüllt. Ob das jetzt Erfindung war, oder so Konstruktion später von den Jüngern, ist mir vollkommen egal. Aber Jesus lebte das aus, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt worden ist. Wenn du dich an Jesus hältst, wirst du dich immer im Zeitplan Gottes halten, Kairos. Du wirst nicht immer hin und her rennen. Du wartest auf die erfüllte Zeit. Kairos ist die erfüllte Zeit. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, ihr könnt immer schlafen, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gott lässt seine Hilfe immer zur rechten Zeit uns erfahren, immer im richtigen Augenblick. Halt dich an Jesus. Halt dich an Jesus, auch wenn du schwere Wege gehen musst, den Weg des Kreuzes zum Beispiel, wie Jesus. Gott lässt dich seine Gnade erfahren, seine Kraft erfahren. Wenn Christus, so schreibt Paulus in Philipper Kapitel 1, Vers 21, wenn Christus unser Leben geworden ist, dann ist unser Sterben auch Gewinn. Aber solange das nicht der Fall ist, ist unser Sterben Katastrophe. Halt dich an Jesus, dann ist auch das Negative dein Vorteil. Jesus hat dem Negativen alle Nachteile genommen, aus ihm einen Triumph gemacht, dem Tod die Macht geraubt, entgenommen, den Teufel entmachtet, die Gewalten entmachtet, den Starken hat er gebunden. Und der Starke, weißt du, wer der Starke ist? Nicht der Teufel, das bist du, das bin ich, der Starke. Verstehst du, wenn, und das, mein altes Ego, mein alter Mensch, der Starke ist gebunden. Und dann, du darfst frei werden. Halt dich an Jesus, bis du die völlige Erlösung hast. Und die völlige Erlösung hast du erst, wenn du auferstehst. Denn der letzte Feind, der überwunden werden muss, ist der Tod. Und dann vor Jesus müssen sie beugen, alle Knie und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Er sagt, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Hart, aber wahr. Halt dich an Jesus, dann bist du auf der richtigen Seite, in der richtigen Partei. Halt dich an Jesus, dann bist du auf der Seite des Gewinners, des Überwinders. Der einzige Feind, der noch überwunden werden muss, ist der Tod. Nicht der Teufel, der ist schon überwunden. Der Tod muss jetzt noch überwunden werden. Und der Tod wird aufgehoben, das ist das letzte Gericht über den Satan. Und dann ist alles wieder zurück bei Gott. Und Gott ist der Herr über alle Dinge. Denn dann ist diese Vereinigung, wenn der Tod überwunden ist. Und deshalb sagt der Herr in Offenbarung 2, Vers 11 an die Gemeinde zu Smyrna, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Also wir müssen zweimal sterben wahrscheinlich. Wer überwindet, der wird nichts mehr erleiden. Und Offenbarung Kapitel 20, Vers 6. Und über die, die teilhaben an der ersten Auferstehung, über die hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre, vielleicht auch 100.000. Aber hier steht es 1000 Jahre regieren, ist nur ein Begriff, dass wir wissen, wir werden bei Christus sein und mit Christus regieren. Erst wenn wir überwinden. Und deshalb ist es so wichtig, fang an, ein Überwinderleben zu leben, so wie Jesus ein Überwinder war. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gleiche Leben, die gleiche Art und Weise. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Jesus sagt, der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Halt dich an Jesus und fang an, die Werke des Teufels in deinem Leben zu zerstören, was das auch immer ist. Zerbricht die Macht der Sünde. Ich habe lange Zeit diesen Gedanken, ich hörte einen Prediger aus Südafrika, der hat bei uns in der Gemeinde gepredigt, du sollst mit der Sünde brechen. Verstehst du? Ich habe gedacht, reicht es nicht, wenn mir die Sünden vergeben sind? Aber seine Botschaft, in einer Bibelwoche, was er uns da erzählt hat, ich soll mit der Sünde brechen. Ich soll das machen. Dass ich aufhöre zu sündigen. Mir sind die Sünden vergeben, aber ich muss mit der Sünde brechen. Und dann hat er so ganz toll erklärt, was Jesus den Leuten immer gesagt hat, wenn er sie geheilt hat, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nicht, dass ich noch Ärgeres widerfahre. Brich mit der Sünde. Brich mit der Sünde. Das war die Botschaft. Und das ist, dass die Dinge überwunden werden. Brich mit der Sünde, brich mit der Rebellion gegen Gott. Hör auf zu rebellieren. Warum bin ich Mann geworden? Warum bin ich Frau geworden? Und jetzt, warum bin ich ein Intersex geworden, verstehst du? Ich weiß, das ist ein Problem. Ich bin ein junger Pastor, bin vielleicht ein halbes Jahr in Stuttgart, da ruft mich einer an und weint am Telefon. Dann sage ich, was ist mit Ihnen los, was brauchen Sie? Ach, niemand kann mir helfen. Damals wurde das Problem wurde gar nicht so richtig gesehen und verurteilt. Ich weiß nicht, bin ich Mann, bin ich Frau, ich bin schon operiert worden und jetzt weiß ich doch nicht, die Hormone stimmen doch bei mir nicht mehr. Du, das war mein erster Seelsorgefall vor 50 Jahren. Verstehst du? Wie geht man damit um? Und wir kriegen Probleme. Weißt du, wir werden mit Problemen konfrontiert, von denen habe ich gar nichts gehört. Oder Drogensucht, als, weißt du, da musste ich nachher der Stadt Berlin erklären, was die verschiedenen Drogen sind, weil ich da mehr Erfahrung hatte mit den Drogen als die Stadt Stuttgart selbst und der Suchtberater. Und so, weißt du, wir werden da hineingeworfen und jetzt lerne. Jesus sagt hier, Kolosser Kapitel, nein, nicht Jesus, sondern Paulus schreibt hier Kolosser 2, Vers 15. Er stellte die Herrschaft und Gewalten öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie am Kreuz. Und wir müssen auch über die Dinge, die uns zu schaffen machen, triumphieren am Kreuz. Macht mir nichts aus. Halt dich an Jesus, damit du auch triumphieren kannst über deine Schwächen, über deine Mängel. Die Auserwählten Gottes, die zu Jesus halten, die dienen in der Gnade Gottes und sagen, Gott ist mit mir und egal, ich bleibe fest. Für sie ist der Tod verschlungen. Hölle, wo ist dein Sieg? Verstehst du, wir tragen schon als Gläubige die Unsterblichkeit bereits in uns. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wieso kann ich das so sagen? Warum? Weil Jesus der Erstgeborene ist. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und 18. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Und wir sind seine Brüder. Wenn er lebt, wenn der Erstgeborene ist, dann sind wir seine Geschwister. Und alles, was nach ihm kommt, ja, wir sind seine Familie, die Familie Gottes. Halt dich an Jesus, dem Erstgeborenen, dem starken Bruder. Und egal, was passiert, ich bin der Älteste in meiner Familie und war hochinteressant mit meinen kleineren Geschwistern, die so nacheinander kamen. Noch 7 andere Geschwister, verstehst du? Pass auf, unser Bruder kommt. Verstehst du? Pass auf. Pass auf. Die haben sich immer auf mich berufen. Obwohl ich auch ein Feigling war vielleicht. Aber immer wieder, der Bruder kommt, mein Bruder kommt. Und er wird euch sagen und zeigen. Und so ist auch hier bei Jesus. Er ist unser Erstgeborener, unser großer Bruder, der alles überwunden hat, alles bestanden hat, der alles kann, der alles ist. Pass auf. Hier heißt es in der Bibel weiter, denn das Leben ist erschienen. Das Leben ist mächtiger als der Tod. Geschwister, wir sollten anfangen zu jubeln und zu jauchzen. Der große Bruder, mein großer Bruder ist da. Der wird mich verteidigen. Der geht für mich in die Schlacht. Die Botschaft, weißt du, das Evangelium muss sich bei mir auswirken in der Erkenntnis und in meinem Lebenswandel. Der große Bruder, pass auf, der ist da. Ich weiß, dass Satan besiegt ist. Aber weiß der Satan auch, dass er besiegt ist? Das muss er auch erfahren. Und da schicke ich meinen großen Bruder hin. Und der wird ihm schon die Leviten verlesen. Weißt du, Jesus ist Sieger. Er hat überwunden die Macht der Hölle, den Tod. Und der Tod, und jetzt, wenn du an den Tod denkst, und das ist der ganze Monat November, ein Totenmonat, versteht, man denkt sehr viel an Tod, Volkstrauertag und Totensonntag und Ewigkeitssonntag und welche Sonntage das auch noch immer kommen. Also der Tod ist auch ein Werkzeug Gottes. Und wenn du das weißt, das ist nur ein Übergang, ein Kanal, dann wirst du dich nicht fürchten. Halt dich an Jesus. Und Gott arbeitet an dir. Mein großer Bruder, verdrehst du die Augen? Bist erstaunt, verblüfft? Und das ist, was dein Leben verändert. der große Bruder, pass auf. Wenn der große Bruder da ist, schau auf Jesus. Wenn du Jesus nachfolgst, der große Bruder, bei den Aposteln, weißt du, da bringen sie den Besessenen, da geht der Teufel nicht raus, der schimpft und flucht und schäumt. Dann sagen sie, geh zu Jesus, der wird es schon machen. Und dann, Jesus hat sie ausgetrieben und sagt, ihr Kleingläubigen, naja, okay. Aber später fragen sie, warum konnten wir es nicht austreiben? Und Jesus sagt, diese Art fährt nicht anders aus als durch Beten und Fasten. Der große Bruder hat alles schon erkämpft, alles errungen, den Preis bezahlt. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Jeremia 29, Vers 11. Ich habe Gedanken mit dir, sagt Gott. Gedanken des Friedens, nicht Gedanken des Leides. Ich habe gute Gedanken, positive Gedanken mit dir. Ich will nicht deinen Tod und dein Elend und so weiter. Ich will, dass du lebst und dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Und nicht nur erst im Himmel. Und jetzt kommt wieder. Weißt du, wir müssen lernen, mit Widerspruch zu leben. Und Jesus lebte mit Widerspruch. Er war Gott und Mensch zugleich. Und du bist Kind Gottes und bist Mensch, ein Sterblicher, ein Gebrechlicher. So, ich bin mir sicher, weißt du, wenn wir das begreifen, dann werden wir erkennen, Gott hat noch viel größere Dinge mit mir vor. Ich bin mir sicher, der kleine David auf der Weide, so mit seiner Harfe, der die Schafe hütet, hat nicht einmal geträumt, dass er eines Tages König wird. Plötzlich kommt der Prophet Samuel und er wird gesalbt. Und dann geht seine Geschichte. Ich bin mir sicher, Josef hat nicht gewusst und nicht einmal, niemals gedacht, Gott würde seinen Plan verwirklichen. Jetzt hier im Knast, im Gefängnis, als Sklave beim Potiphar. Das schafft er nie. Und doch hat er es geschafft. Und doch hat Gott ihn in den Palast gebracht. Ich bin mir sicher, die Maria, die Mutter Jesu, hat nicht gedacht, dass sie den Messias eines Tages zur Welt bringt. Ich bin die arme Maria, die unscheinbare Jungfrau da, wie soll das mit mir passieren? Bei Gott ist es alles möglich. Und du denkst nicht und ahnst nicht, was Gott noch aus dir machen kann. Lass dich fallen in Gottes Arme. Halt dich an Jesus. Ich bin mir sicher, Moses wusste auch nicht, als er in Ägypten studierte und so weiter, was Gott für ihn vorhat, auf der Rückseite von der Wüste, wie es dort weitergeht. Wir wissen Gottes Pläne nicht. Der Petrus, als er fischte, hat keine Ahnung gehabt, was mit ihm passiert. Als der Meister kommt, komm, folge mir nach. Und dass er plötzlich einer der Jünger Jesu wird, wo sogar Sprachrohr der Gemeinde, als Jesus dort am Zoll kam und der Matthäus da sein Geld kassierte und Steuer einnahm, da hat er keine Ahnung gehabt, dass Jesus ihn ruft und dass der sogar ein Evangelist wird. Matthäus, halte dich an Jesus, bleibe bei ihm, halte dich an ihm, halte aus. Auch wenn du aus der Komfortzone raus musst, Fischernetz verlässt und dies verlässt und das verlässt, Gott will dich zum Segen machen. Die Tante Ruth, das Mädchen Ruth, diese Witwe, hat keine Ahnung gehabt, als die Naomi plötzlich sagte, die Schwiegermutter, du, ich gehe jetzt nach Israel wieder zurück, nach Bethlehem. Ihr habt es gehört, dort gibt es wieder Brot. Sie hat keine Ahnung gehabt, auf was sie sich einlässt. Und wir Christen haben auch keine Ahnung, auf was wir uns einlassen, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Und plötzlich wurde diese Ruth Mutter von Großmutter von David und Urgroßmutter von Jesus. Dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Du siehst, wie Gott gebraucht, wenn wir uns entschieden auf die Seite Gottes stellen. Und am Ende ist sie was Großartiges, die Ruth. Eine unscheinbare Frau, eine Witwe, abgeschrieben, hat nichts gegolten mehr, verstehst du? Schau auf Jesus. Schau, was Gott aus deinem Leben noch machen kann. Da gibt es noch Hoffnung. Halt dich an Jesus. Und zwar so nah wie möglich, am Felsen. Da diese Felswand, da der Weg und da der Abgrund. Abgrund soll dich nicht interessieren. Nietzsche hat einmal gesagt, wer in den Abgrund zu lange schaut, der stürzt in den Abgrund. Schau nicht in den Abgrund, schau auf den Felsen Jesus Christus. Und die Bibel sagt, lasst uns aufschauen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das wollen wir tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Vision schenkst, dass jeder von seinem Leben sieht, was du noch alles vorhast. Herr, wenn die Menschen in der Bibel das alles gewusst hätten, was aus ihnen noch werden wird und was, wozu sie fähig werden, Herr, und was dein Heiliger Geist aus ihnen macht, dann hätten sie es gar nicht fassen können. Aber Halleluja, du sagst uns nicht alles auf einmal. Stück für Stück, Etappe für Etappe entwickelst und entfaltest du unser Leben. Das Leben ist zum Entfalten da. Und deshalb dein Geist wirkt auch heute. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Danke, Jesus. Wir loben und preisen deinen Namen. Ehre sei dem Herrn. Amen.